So, guten Morgen. Ich muss ein paar Sachen vorausschicken. Ich habe ein bisschen den Husten, war bisher noch kein Corona. Aber ihr werdet merken, je mehr ich mich konzentriere, umso weniger muss ich husten. Von dem her, nehme einen Schluck Wasser und dann geht es ja gleich los. Zwischendrin muss ich auch öfters mal was trinken. Von dem her passt es vollkommen. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr heute Morgen hier seid. Ostersonntag, und eigentlich will man das Halleluja einfach in die Welt hinaus schreien, wenn man darüber nachdenkt, was alles passiert ist. Und in der Vorbereitung bin ich auf eine Tradition gestoßen, aufs Mittelalter. Und dort wurde der Priester nahegelegt, zu Ostern eine humorvolle Anekdote oder einen Witz mit in die Predigt einzubauen. Und das hatte der Hintergrund, dass nach der tristen Fastenzeit einfach wieder die Freude und das Lachen in die Kirche zurückkehrt und darüber auch die staunende Dankbarkeit über den Sieg des Lebens über den Tod. Und da haben wir doch gedacht, ihr lacht ja jetzt schon, das ist ja super, hey. Ich bringe euch da mal einen mit heute Morgen, genau. Und ich hoffe, dass ihn jetzt so gut rüberbringt, wie er ist. Genau, aber seid mal gespannt, wahrscheinlich kennt ihr schon drei, aber egal. Ich lege einfach mal los. Gut. Eine Nonne, wahrscheinlich lache jetzt schon drei Viertel der Leute, ist mit dem Auto unterwegs und wie es manchmal so ist, man fährt mit dem Auto und leider bleibt die Karre liegen. Guckt rum, merkt, der Benzintank ist leer, guckt auf die Straße, weit und breit kein anderes Auto. Was macht sie? Sie läuft einfach mal los. Sie läuft und läuft und sieht sie im Dorf und in das Dorf und da sieht sie, oh, da ist ja eine Tankstelle. Super, dann geht sie zum Tankstelle, trifft auch den Tankstellebesitzer. Dann sagt sie dem Tankstellebesitzer, mir ist Benzin ausgegangen, können Sie mir da weiterhelfen? Und der sagt zu ihr, das ist ganz komisch, diese Woche waren schon drei oder fünf, waren schon so viele Leute da, die eine Autotank leer war. Ich kann Ihnen da gar nichts mitgeben, das irgendwie zu transportieren. Also ich habe keinen Kanister mehr und kein irgendwie anderes Gefäß. Und dann sagt sie, haben Sie nicht doch irgendwas? Und dann überlegt er so und dachte, stimmt, ich habe dahinter noch einen Nachttopf. Da könnte man was, da könnte man was machen, wenn es für Sie passt. Dann sagt er, kein Problem für mich. Dann tun wir es halt den Nachttopf. Nein, also Benzin in den Nachttopf. Und die Nonne trägt es so zurück zu dem Auto, macht den Tankdeckel auf und ist gerade dabei, die Sache reinzulernen. Und dann, irgendwann, kommt der Auto vorbeigefahren. Das Auto hält an, er macht die Scheibe runter. Und der Autofahrer sagt zu ihr, Schwester, Ihren Glaube möchte ich gern haben. Vielleicht hätte ich vorher noch erklären sollen, vor allem, wo es nicht kennen, was ein Nachttopf ist. Aber ich glaube, das passt. Mag sein, dass es manchen so geht wie dem Autofahrer in den Witz. Deinen Glaube möchte ich gern haben. Das kann man auch gut verstehen, wenn man sich so die Feiertage, die wir Christen so feiern, im Kirchenjahr so anschaut. Und bei den Feiertagen, das fand ich interessant, dass du es auch schon mit angefangen hast, mit der Geburt von Jesus, ist vielleicht Weihnachten das Fest, wo die Leute am meisten mit anfangen können. Weil da wird ein Mensch geboren, der kommt auf die Welt, alle freuen sich. Das ist ein Ereignis, das man greifen kann. Das erlebt man jeden Tag, von dem hört man aus Kollegenkreisen, im Umfeld, von Nachbarn. Das findet einfach statt. Aber Ostern, was soll man mit Ostern anfangen? Da wird jemand lebendig, der vorher tot war. Naja, das erlebt man nicht so jeden Tag. Und so genial und so aufwühlend, wie dieses Ereignis eigentlich sein sollte, so unglaublich und unverständlich ist es manchmal. Und auch wenn die Faktenlage für die historische Glaubwürdigkeit des Osterereignisses spricht, ist der Sprung von Hirn zum Herz oft nicht vorhanden. Aber Gott sei Dank hört Gottes Wirken nicht dort auf, wo unsere Wahrnehmung oder Erkenntnis aufhört. Aber was ist im Ostern oder am Ostermorgen überhaupt passiert? Und aus irgendeinem Grund muss es ja der höchste Feiertag der Christenheit sein. Man kann sagen, die Ereignisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen. Es ist Ende des Sabbats. Im Dämmerlicht der erste Tage, des ersten Tages der Woche machen sich Maria Magdala und die andere Maria auf dem Weg zum Grab, wo Jesus am Freitag, am Karfreitag vorher reingelegt worden ist. Und parallel zu diesen Ereignissen wirkt Gott an dem Grab draußen vor der Tore der Stadt. Und wenn ihr den Bericht in dem Matthäusevangelium lest, dann spürt man richtig den Puls der Geschehnisse von Schritt und Tritt. Es gibt der Erdbebe, es kommt ein Blitz, ein Engel in schneeweißem Gewand erscheint. Wir hören dann von der leeren Grabeshöhle und den Grabeswächtern, die wie tot, von Tod erstarrt neben einem riesigen Stein liegen. Und über all dem thront der Kern der Osterbotschaft. Das eigentliche Unsagbare, nämlich das Eingreifen, ist das Eingreifen der lebensschaffende Macht Gottes, die Aufstehung Jesus selbst. Und jetzt merken wir im Bericht von Matthäus, wie er sich an das Eigentliche herantastet. Man spürt buchstäblich, wie er versucht, das Unbegreifliche zu formulieren. Und dann steht dort, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das Wunder hat sich vollzogen, niemand hat es gesehen und kein Mensch kann es beschreiben. Berichte, wie man sie in der Evangelie lese, zeigen den Versuch, die Ereignisse der Auferstehung in den Bericht zu gießen. Aber den Vorgang, die Schritte, wie einzeln die Auferstehung stattgefunden hat, ist einfach Gottes Geheimnis in Zeit und Ewigkeit. Wir können diesen Vorgang selbst nicht nachstellen und nur im Hinterher die Spuren dazu wahrnehmen. Aber so viel wird aus den Worten von Matthäus und der anderen Evangelieschreiber deutlich. So fest verschlossen das Grab auch war, Gottes Ostersieg konnte es nicht aufhalten. Gott hat Jesus nicht in der Tiefe des Grabes gelassen. Und aus dem Grab heraus hat er ihn wieder in der Frühe dann des Ostermorgens zu neuem Leben erweckt. In der Begegnung mit ihrem auferstandenen Herr konnten die Jünger erfahren, dass dies wirklich geschehen ist. Und daran erkennt man auch, dass sich die Jünger nicht einfach zu einer Version von einer Geschichte durchgerungen haben. Es war auch keine psychologische Bewältigungsstrategie, um einen rätselhaften Tod, um mit einem rätselhaften Tod fertig zu werden. Vielmehr lesen wir in den ganzen Berichten von einem Reflex auf die Begegnung mit ihrem geliebten Herrn. Und gerade diese Auferstehung ist der Kern der Ostergeschichte und der Osterbotschaft. Und ihr wisst ja, mit Auferstehung wird im Allgemeinen das Auferwecken von einem Gestorbenen zu einem ewigen Leben nach oder aus dem Tod bezeichnet. In Johannes 11, 25 und 26 wirkt folgende Passage aus dem Gespräch zwischen Jesus und Martha berichtet. Also was nachlesen will, Johannes 11, 25, 26. Ich lese es aber auch vor. Jesus spricht hier, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jesus spricht hier zu Martha, deren Bruder Lazarus gestorben war. Und er beschreibt dir hier, dass Auferstehung und Leben einfach eine Realität ist. Eine Realität, die mich bereits heute einschließt und mich weiter blicken lässt als bis zum Kreuz oder bis zum Tod. Ohne das Ereignis, das wir heute feiern werden, wäre unser Glaube einfach nutzlos und leer. Ich wäre einfach hoffnungslos den Tod unterworfen, ohne die Hoffnung, diesem entrinnen zu können. Und vielleicht könnt ihr euch noch an Karfreitag erinnern. Da hat der Wolfgang euch einen Stock gezeigt, den er zerbrochen hat. Ich weiß nicht, wer da war, oder hat es vielleicht auf YouTube dann nachgeschaut. Und er wollte mit anzeichnen, dass die Beziehung zerbrochen ist an dem Tag, wo quasi die Menschen mit Gott gebrochen haben, ist unsere Beziehung zu Gott gebrochen. Und durch die Kreuzigung, das ist hier das schwarze Gaffa-Tape, genau, durch die Kreuzigung, durch seinen stellvertretenden Tod, ist diese Beziehung einfach wiederhergestellt. Die Beziehung vom Stock zu dem, wie es weitergeht. Und durch Ostern wird uns neues Leben vor Augen gemalt. Ihr könnt auch an den verdorrten Stock am Freitag erinnern. Ich habe mir das nicht ins Wasser gestellt und der blüht, sondern ich habe einfach neue hingemacht. Aber ihr kennt sie hier. Also der wird wieder was, sagen wir es mal so. Also wenn ich den einzelnen einstelle, nicht an den Stock weiter gebunden lasse. Das soll heißen, unsere Geschichte endet nicht. Unsere Geschichte hört nicht einfach auf dem Karfreitag, da ist jemand gestorben, so jetzt war es nicht, sondern es geht weiter. Unser Leben endet nicht mit dem Tod, sondern sie darf weitergehen. Ich stelle das Ding einfach mal wieder hin. Das blüht ja genauso schön hier. Wenn Gott nun Jesus aus den Toten auferweckt, dann bestätigt er damit, dass alles, was Jesus über das Leben, über Gott und über die Ewigkeit gesagt hat, der Wahrheit entspricht. Dann ist es eigentlich nur vernünftig, alles zu glauben, was Jesus alles als Wahrheit verkündet hat. Dann bringt der Glaube, das Vertrauen auf Jesus, das ewige Leben. Der Ausdruck von Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben, bedeutet dann, dass ich eine lebenswerte Gegenwart habe und dazu noch eine garantierte Zukunft. Und eine lebenswerte Gegenwart habe ich dann in dem Sinn, dass ich jetzt schon ein neues Leben führen kann. Ich bin jetzt schon ein neuer Mensch, ich bin jetzt schon eine neue Schöpfung. Martha wird zum Ende von den zwei Versen gefragt, glaubst du das? Und diese Frage richtet Jesus nicht nur an Martha, sondern heute Morgen auch an dich. Glaubst du das? Und dabei geht es nicht so um ein Randthema, wo, wie man so oft hört, glaubst du, dass das Wetter morgen gut wird? Glaubst du, dass du die Arbeit bis Ende von der Woche schaffst? Es geht hier um mehr. Es geht hier um die Auferstehung der Tote am Tag des jüngsten Gerichts. Dieser Glaube, nach dem Jesus hier fragt, wirkt mitten in unser Leben hinein. Er lässt uns aufstehen, wo wir niedergeschlagen sind. Er richtet uns auf, wo wir vom Leben gebeugt sind. Wir können leben, auch wenn wir oder wenn uns Ohnmacht, Leere und Traurigkeit bedränge. Wir haben eine Perspektive, eine Hoffnung. Jesus Christus bewahrt uns nicht vor Schwere, aber bewahrt uns gerade mitten im Leid, so wie er Martha nicht allein gelassen hat. Und ich kann jetzt sagen, ob ich die Sätze jemals für mich richtig verstanden oder erinnern kann, weiß ich nicht. Jesus fragt an Martha nicht, hast du das begriffen? Oder ist dir jetzt alles klar? Nein, er fragt sie, glaubst du das? Und Martha lässt sich von diesem Glaube ergreifen. Davon zeugt dann ihre Antwort, die sie im nächsten Vers dann gibt. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Jesus ist der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und das nicht nur in die große Welt, sondern auch in meine. Und das ist das, was ich glaube. Im Wort Gottes wird neben Lazarus von zwei weiteren Personen erzählt, die Jesus auferweckt hat. Zum einen 12-jähriges Mädchen, die einzige Tochter ihrer Eltern, und ein junger Mann, auch der einzige Sohn seiner Mutter. Die Tochter war gerade eben gestorben. Der Jüngling von Nein, so heißt er, wurde gerade zum Begräbnis getragen. Und Lazarus lag schon sage und schreibe 4 Tage im Grab. Aber Jesus ruft sie alle drei. Und aufgrund seines mächtigen Rufens kommen sie ins Leben zurück. Jeder Mensch, ob Kind, Erwachsener oder Greis, ist für Gott geistlich tot. Und das Erste, was wir als geistliche Tote benötigen, ist neues Leben. Und dieses Leben kann nur der Sohn Gottes geben. Und er gibt es jedem, der an ihn glaubt. Unsere Hoffnung oder christliche Hoffnung sieht die Welt im Licht des Ostergeschehens. Christliche Hoffnung ist eine Hoffnung gegen den Augenschein, weil sie das Scheitern, das Sterben am Kreuz nicht als Gegenbeweis sieht, sondern als Teil der Existenz, das die Hoffnung eben gerade nicht zunichte macht. Denn selbst der auferstandene Christus nimmt Narbe mit in sein neues Leben. Und so können wir dann auch Schritte für das Leben wagen, Zeichen des Friedens setzen und den Weg der Gerechtigkeit gehen. Unser Glaube an den auferstandenen Jesus Christus führt nicht zur Flucht aus der Welt, sondern ganz im Gegenteil zu einem Ja zu der Welt, die von Gott geschaffen ist und die er erlöse und vollende wird, wann und wie er will. Und gerade die Verheißung, dass das Leben bei Gott nicht mit dem Tod endet, verpflichtet dazu, auf der Erde für das Leben einzutreten. Darum können wir in unserem Leben eigentlich Gott alles zutrauen. Er kann wunderbar eingreifen und das, was wir eigentlich schon für tot erklärt haben, auferwecken und mit neuem Leben füllen. Sei es Charaktereigenschaften, sei es Beziehungen, Situationen, Projekte, die einfach zum Erliegen gekommen sind. Darum können wir Gott alles zutrauen und darüber froh und zuversichtlich werden, da Jesus nicht nur für unsere Schuld und Sünde gestorben ist, nein, er ist auferstanden und erlebt. Gott vergibt uns unsere Schuld und schenkt uns tatsächlich neues geistliches Leben, das sich in unserem Alltag zeigen darf. Und darum können wir Gott alles zutrauen, weil er in uns lebt und damit alle Tage bei uns ist. Und wir können als seine Botschafter voller Mut und Freude andere von diesem Wunder erzählen und sie zu neuem Leben mit ihm ermutigen. Ich habe noch ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer, mit dem möchte ich dann die Predigt schließen. Wer die Auferstehung Jesu Christi gläubig bejaht, der kann nicht mehr weltflüchtig werden. Er kann aber auch nicht mehr der Welt verfallen, denn er hat mitten in der alten Schöpfung die neue Schöpfung Gottes erkannt. Amen. Ich möchte euch jetzt die Zeit geben, oder wir nehmen uns die Zeit, die Band kann schon mal nach vorne kommen, einfach still zu werden und Danke zu sagen für das, was Gott jetzt eigentlich gemacht hat an dem Tag. Und dass ihr da Danke sagen könnt. Und wir beenden die Zeit dann, wenn das Lied angefangen hat.